Guten Abend bei Radio Lora, 97,5 MHz. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Leseohr, der Buchbesprechung auf Radio Lora. Heute besprechen wir mal ausnahmsweise zwei Bücher, nur ein Buch, wie wir das sonst immer gemacht haben. Wir haben auch viel Zeit gehabt, im Sommer natürlich zum Lesen. Und dann bietet sich's an. Beim ersten Buch handelt es sich um eine türkische Autorin, und zwar ist das die Perihan Magdin, zwei Mädchen, Istanbul Stories. Und das zweite Buch, das wir später letztendlich besprechen, ist vom Stieg Larsson, Verblendung. Aber zuerst mal zum ersten Buch. Beim Buch Zwei Mädchen tauchen wir in die Realität von zwei 16-jährigen pubertierenden Mädchen ein. Die eine ist Beye, ein rebellisches, intelligentes, unglückliches Mädchen. Sie wohnt bei ihrer depressiven Mutter, die den ganzen Tag heult, und einem aggressiven Bruder in Istanbul. Sie haltet sich einfach nicht aus, weiss nicht so recht wieso. Depressiv läuft sie durch die Stadt und sehnt sich nach dem Gefühl, gerettet zu werden. Unverhofft trifft sie bei einem Treffen mit ihrer Freundin Shidem auf die Hadan. Ein strahlend schönes Mädchen. Von Anfang an ist da eine magnetische Anziehung zwischen den zwei jungen Frauen da. Von Anfang an ist da eine Distanzlosigkeit, die die Beye dazu veranlasst, von der Heim abzuhauen und bei der Hadan einzuziehen. Die Hadan lebt mit ihrer alleinstehenden Mutter, Lehmann, wo ihren Lebensunterhalt damit bestreitet, Männer um den Finger zu wickeln und ihnen Geld aus dem Sack zu ziehen. Alles scheint aus der Bahn zu laufen. Die Beye stiehlt bei ihrem Ausriss von daheim am Bruder Geld und muss sich jetzt von ihm verstecken. Weiter überredet sie Hadan, sich von der Uni abzumelden und ihre Einschreibgebühr zurückzuverlangen. Beide planen eine Reise nach Australien, um den Vater von der Hanan zu suchen. Die Beye nistet sich ein in der Wohnung von der Hanan und ihrer Mutter ein. Die Beziehung zwischen den zwei Mädchen nimmt nach und nach fatalistische Züge an. Die Beye möchte sich am liebsten in ihrem neuen Gefühl von der Hanan gerettet zu werden auflösen. Doch die Hanan lässt sich nicht so weit vereinnahmen und möchte sich auch noch mit ein paar Jungs von reichen Eltern umtreiben, weil sie im Einkaufszentrum kennengelernt hat. Die Beye ist eifersüchtig und versucht Hadan an sich zu binden und macht ihr immer wieder eine Szene. 19 Tage voller exzessiven Emotionsausbrüche, Treueschwür, Tragödie, Alkohol und jugendlichem Wahnsinn, wo in einem Drama endet. Autorin ist so nahe dran, dass es weh tut beim Lesen. Und man möchte sich beim Lesen am liebsten ein paar Antidepressiva reinhauen. Wir sind zurück in der Sendung Leseohr auf Radio Lora. Wir besprechen das Buch Zwei Mädchen von der Perihan Magdin. Türkische Autorin. Und wir sind da in einer Dreierrunde heute mit Eva Schlesinger und dem Simon Fehlmann. Mein Name ist Robert Czerny und ich möchte gerade die Frage in die Runde werfen, wie es ist euch ergangen beim Buch, bei dem Buch über zwei 16-jährige Mädchen.
Schlecht. Ja, ich habe dir jetzt mit in der Lektüre, also auf der Seite 300, habe ich dir ein kurzes, zorniges SMS geschickt mit dem Inhalt des bussigen Heimsuchung. Ist mir wirklich, also ich habe dort, ist mir wirklich dort tüchtig, ich sage es jetzt gerade also deutlich, tüchtig auf den Sack gegangen, das Buch. Einfach, ich habe das Buch nicht recht verstanden, der angeblich türkische Kultroman. Mir ist das einfach schrill gewesen und dauernd das Hochtourige, oder? Und das Überspannte, hat mir überhaupt nicht zugesagt und ich habe da den Zugang nicht gefunden.
Ja, gut, ich habe ja zu Beginn von der Lektüre schon mal gesagt, ich könne bis zu einem gewissen Grad gewisse Tendenzen nachfühlen. Ich war schließlich auch mal 16 und ich hatte auch mal das Gefühl gehabt, die Welt dreht sich nur um mich und meine Probleme sind die wichtigsten von allen, überhaupt aus dem ganzen Universum. Aber man hat beim Lesen von dem Roman dauernd das Gefühl, jetzt müsste es dann irgendwann ganz brutal landen. Man wartet eigentlich auf die brutale, böse, gemeine, schmerzhafte Landung und das tut einem schon die ganze Zeit Nackenhörli aufstellen. Man weiss, es kann nicht gut ausgehen.
Das passiert ja auch, vielleicht nicht das, was man erwartet, das ist vielleicht noch ein spannender Buch. Es passiert nicht unbedingt das, was man erwartet am Ende vom Buch. Aber ich möchte jetzt vielleicht eher auf den Anfang vom Buch oder auf die zwei Familien zurückzukommen. Sind das typische Familien oder sind die genäbsten Schuhe oder wie kommt es überhaupt dazu, dass die zwei 16-jährigen Mädchen, ich würde schon sagen, das sind fast ein bisschen verwahrlost. Also, was sind denn die Familienstruktur? Fangen wir vielleicht gerade mit der Bea an. Wo wachst du auf?
Also, du hast ja noch, die Diskussion auf einen interessanten Punkt lenken, oder? Also, ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist und in der 0815 Familien aussieht, aber es sind zwei Beispiele von Familien, die total gescheitert sind, oder? Wo es konfliktbeladen ist, wo die Eltern völlig versagen und die Kinder oder Gas oder das Versagen von den Eltern eine tiefe Krise hineinkommen. Also bei der Weihe ist es so, dass sie die Mutter wie der Vater, die werden sehr schwach beschrieben. Es ist ja immer aus der Perspektive der Weihe geschrieben und es ist noch schwer, ob die wirklich so versagen. Oder mit dem Gefühl, sie bedauern den Vater total. Sie haben beide so kleine Tschöppchen, die sich so ein durchmischeln. Die Mutter kommt, hat immer das Augenwasser zuvorderst. Die wird das total ungeschickt. Das Ganze ist natürlich die Brille von dieser 16-Jährigen, die einfach jetzt wirklich nun mal alles um sich total verschissen findet. Aber man hat schon das Gefühl, also so die beiden Eltern sind dieser Beine ihrer Tochter kein Halt.
Gut, sie sind ein Stück weit ja auch ihren Brüdern. Also ich denke, die Eltern, die sind sehr lieb, sehr nett und lange das Mädchen, wenn überhaupt, fast ein bisschen übervorsichtig an. Also die Mutter hat ja gar keinen Zugang zu ihrer Tochter. Und ich denke, das ist eher noch so ein bisschen als Normalfamilie, könnte man jetzt das noch bezeichnen. Also ich glaube, es gibt ganz viele 16-Jährige, die von ihren Eltern sind. Sie sind der Letzte, ich weiss da genau, wo meine Mami mich mit, wo ich 16 war, von irgendwelchen Festern abgeholt hat und im Trainer irgendwie um 12 Uhr angeschlurft ist. Und ich will im Erdboden versinken, habe gefunden, meine Mutter ist also die Oberpeinlichkeit und so. Ich glaube, das Gefühl, das kennt man. Und wie das jetzt in Taten war, ist, ich meine, das sind zwei Eltern, die arbeiten, die haben ein Zuhause, da wird einigermaßen geschaut, dass die Kinder alles haben, was sie brauchen. Die BI ist schlau, die darf gerade die Uni, die darf studieren, die kann eigentlich die Ausbildung machen, die sie will. Ich denke, insofern ist das noch nicht so eine abnorme Familie. Bei der Hand an sieht es ein bisschen anders aus.
Ich möchte jetzt vielleicht nochmal schnell bei der Familie von der BI. Also an und für sich, die Mutter die ist ja hochgradig depressiv. Also an und für sich müsste schon lange irgendwo in eine Behandlung oder in eine Therapie anfangen, damit irgendwie die wieder so ein bisschen mehr oder weniger zu Verstand kommen würde. Also ist das gerade so meine
Interpretation? Also, Perspektive, eine Sicht eben von einem Mädchen, wo einfach die Eltern sind, der Letzte findet, ich finde es noch heikel, das zu sagen.
Ja.
Wir müssen nicht die Daten zu Stellen fallen und die Tochter findet sie ungeheuer ungeschickt. Aber was klar überkommt, sie kann dann, sie ist überfordert mit der Situation, wo ihre Tochter drin steckt und sie kann der nicht entgegen haben.
Ja, und
sie weicht aus und eben, und sie, also es ist, und die Nettigkeit ist in dem.
Und wer die starke Rolle in dieser Familie übernimmt, ist ja der Bruder, der ist in der Armee, der ist so ein bisschen nationalistisch angehaucht, der greift durch.
Der ist sexistisch, das ist ein Obermacker, der unterdrückt seine Schwester.
Genau, das ist das Sens und eigentlich sind alle unter seiner Macht steht, also er beherrscht die ganze Familie eigentlich.
Ja, wobei sie ist natürlich halt ihm total Paroli und zu dem Gestehen bieten und das ist glaube ich ein unentschiedener Machtkampf. Und von dort her ist noch etwas sympathisch von ihr, dass sie sich dem Brüder entgegenstellt mit allen Mitteln, die sie hat. Und sie hat gar nicht unbedingt das Gefühl gesehen, die jetzt einfach voll unterdrückt ist. Also die wüsste dem gehörig ein paar aus, oder?
Ja, sie ist einfach viel intelligenter als ihre Brüder. Und tut darum ihre Macht so. Aber ich meine, physisch ist sie ihm ja völlig unterlegen. Also die grosse Rache gegen ihre Brüder muss sie ja dann machen, wo er nicht rum ist. Dafür büßt sie sein Zimmer.
Ja, aber zweifelsohne ist sie intelligenter. Aber rein psychisch auch sehr, sehr labil. trottet in einem völlig melancholischen Zustand durch Istanbul, hat sich die Wahnvorstellung ab und zu. Also sehr verwirrt, Mädchen.
Ja, das ist verwirrt. Also, es wird ja total dramatisch geschildert, oder? So dramatisch, wie es bei den Jugendlichen tönt, aber das zieht sich ja durch und man hat das Gefühl, also die hat jetzt nun mal wirklich sehr, sehr ernstes Problem. Und da gibt es einfach nur höchst und tiefst und das Innere ist beherrscht von den bedrückendsten Gefühlen, oder? Sie beschreibt das am Anfang, die drei Gefühlszustände, die sie hat. Aber die Angst und die Scham und die Wut.
Mhm. Jetzt haben wir noch die Familie von der Hand an mit der Mutter Lehmann und der Großmutter der Mucki oder Mucki. Was ist das für eine Familie, Eva?
Ich denke, das ist eher eine ungewöhnliche Familie. Also, einerseits ist das Modell alleinerziehende Mutter, aber ich denke, dass die Mutter keine richtige Arbeit hat und dass die Mutter eigentlich so als Freizeitprostituierte schafft und keine Ausbildung hat, in keinerlei Art und Weise will Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Das ist doch eher speziell. Also, es ist ja lustig, wie die 16-jährige Tochter Handan und ihre Mutter sich gegenseitig Baby nennen und man kommt sehr schnell den Arsch über, obwohl die ganze Umwelt Handan mit Sammetänschli anlangt, muss die Heid Handan die Mutter mit Sammetänschli anlangen.
Sie werden als wahnsinnig zwei schöne Frauen beschrieben, also die Tochter sowohl auch die Mutter, sind alle immer gerade hingerissen, würden ihnen am liebsten einen roten Teppich ausrollen. Und das ist irgendwo auch ihre Überlebens- und Lebensstrategie. Also, wie wächst man in so einer Familie auf?
Ja, es ist, glaube ich, schrecklich, so aufzuwachsen, oder? Weil die Mutter, die ist einfach total infantil, lässt sich völlig gehen, trinkt nur Kaffee und raucht und hört türkische Schlager und singt mit und ist einfach, es verhaltet sich wie eine totale Teenager, oder? Und das ist natürlich für das Kind, glaube ich, also extrem schlecht und lässt das Kind daheim. Der Fernseher muss halt die Rolle von Mutter übernehmen. Und wenn man die so sieht, also weil das dermaßen ein kranker Umgang ist zwischen den beiden und das nebeneinander nur ein Häschen und und mein Baby und die Tochter nimmt Mutter auf den Schoss und Mutter nimmt noch fast den Nuki ins Maul. Und gleichzeitig hat es kein Nahrungsmittel im Kühlschrank. Also das ist völlig leer. Und das.
Also auch eine Familie, wo es irgendwo nicht stimmt, allen Ecken und Enden. Jetzt, da treffen zwei, wie schon gesagt, wirklich ein bisschen sozial verwahrlost, oder also psychisch verwahrlost, die zwei junge Mädchen aufeinander. Und irgendwie passiert etwas. Also, was passiert da, Eva? Also,
ich denke, da haben sich zwei gefunden, die sich optimal ergänzen. Beide sind extrem auf der Suche nach Zuneigung und irgendwo nach einer Leitfigur. Und lustigerweise ist ja die BI, die als starke, obwohl sie auch ihre Probleme auch hat, die hat ja so eine Leitfunktion und die Hand dann kann sich dort wie so ein bisschen einklinken und anhängen. Der Roman wird aber aus der Sicht oft auch von der BI geschrieben und die BI braucht die schöne, heile Hand an, wo ihr, durch das sie nur schon die Aufmerksamkeit oder die Nähe von dieser Hand an hat, gibt der BI das Gefühl, sie sei wichtig. Beschützt sie. Also sie fühlt sich beschützt von dem sehr schwachen Mädchen, wo eigentlich vor allem einfach schön ist. Aber es werden da irgendwie gegenseitige Bedürfnisse deckt und dass Freundinnen dann das Gefühl haben, sie sind jetzt für immer und ewig die dicksten Freundinnen und teilen alles und können sich nicht mehr voneinander trennen. Das ist ein bekanntes Phänomen, das finde ich jetzt noch nicht so seltsam.
Simon, ist das eine Jugendfreundschaft? Ist das so eine beste Kollegin-Freundschaft oder ist das, also mir ist das anders vorgekommen?
Du fragst auch wieder falsch, oder? Man sagt also die Pausenfreundin, oder? Und das ist also in der Männerfantasie, ist das irgendwie etwas, was so halb fassbar ist. Und ich kann natürlich schon ein bisschen nachvollziehen, aber mir hat das Gefühl, also die schnell ist das fast eine tödliche Umarmung, oder? Weil das ist, da wird der andere wird, oder vor allem kommt es von der EU aus, wird wirklich fast erdrückt und schnell ist irgendwie klar, das kann nicht gut kommen, oder? Da wird so eine Freundschaft, da verbrennen sich beide im Flügel und das ist so viel Untergründiges drinnen und Abgründiges.
Eben, es ist so wahnsinnig distanzlos beschrieben, es ist wirklich einfach, die zwei am Anfang saugen sich auch beide wirklich wie auf, lassen sich gar keine Luft und mit der Zeit verändert sich das ja, weil ja der Handan, die hat dann so ein bisschen andere Bedürfnisse, trifft sich mit Jungs und so. Was sind das für Jungs?
Nein, nur schnell. Also, was man nicht ganz nachkommt, oder jetzt einmal ist, ist die Erotik von einer Rolle spielt. Oder weil bei ihr tut sich so verhalten, dass sie einfach total verliebt wäre. Und sie ist auch völlig vernarrt in die Schönheit. Das ist für sie so das, was sie am meisten anzieht. Und es ist auch recht körperlich. Eva schüttet den Kopf.
Ja, ich glaube, das ist, das wüsste jetzt so. Aber das wäre wahrscheinlich so, wenn das zwei 25-jährige junge Frauen wären, die so miteinander würden umgehen. Aber man trotz allem nicht vergessen, das sind 16-jährige Mädchen. Und ja, schau doch mal an, die Teenager. Die kleben den ganzen Tag in der Schule, hocken nebeneinander, gehen zusammen aufs WC in der Pause, sind auf dem Pausenplatz, Hand in Hand, laufen umeinander. Und erst was machen, wenn sie daheim sind, sie schalten den Computer an und gehen in MSN, um sich weiter miteinander via Chat unterhalten. Also früher hat es noch nicht gegeben, da hat man telefoniert, bis einem die Eltern das Telefon abgehängt hat. Man hat das Gefühl, man könnte keine Minute ohne die Freundin sein. Und sei das jetzt, weil man gemeinsam über irgendwelche andere Leute redet oder weil man über sich redet, weil man selber so wichtig ist. Und dass die Frauenfreundschaften häufig auch sehr viel mit Nähe und Körperlichkeit zu haben. Dass man Freundinnen auch mal umarmt, dass man die auch mal küsst, dass man die streichelt, dass man die will spüren, auch physisch spüren. Das finde ich, muss jetzt noch nicht gerade unbedingt in eine sexuelle Richtung gehen. Das ist so ein bisschen die Erotik, die vielleicht da so ein bisschen am Aufkeimen ist. Bei ihr macht sich jetzt überhaupt nichts aus diesen doofen Jungs. Die sieht einfach, dass sie doof sind. Die Handan ist da schon eher empfänglich dafür. Also, ich denke jetzt nicht, dass das unbedingt in Richtung Homoerotik geht.
Für mich ist es jetzt also auch nicht so gewesen, aber ich kann es auch nicht beurteilen.
Ich habe noch verrückt, dass ich mit so mit Haut und Haar verschlingen, oder am liebsten. Mit Gefühl, ich möchte sie am liebsten auffressen.
Ja, aber es hat ja sehr so was, auch so etwas Babymässiges. Weißt du, so, wie du deine Baby oder dein Kuscheltier fast verschlingst, oder?
Ja.
So, es geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, und also ich meine, Freundschaften, wenn die so eng sind, dann also zum Beispiel, was ja sehr bezeichnend ist für die, ist ja ihre lodernde, ihre Wahnsinns-Eifersucht auf alle anderen Menschen, die noch eine Rolle spielen im Leben von der Hand an. Und das ist natürlich etwas, ich sag's nochmal, Simon, du hast ja auch die Chance zum Teenager beobachten. Also da ist man heute beste Freundin und morgen ist man sich spinnefeind, weil irgendetwas, kein Mensch kann es mal genau rekonstruieren, was vorgefallen ist. Also da werden die Gefühle sehr schnell verletzt und die Gefühle sind so scheinbar, so unendlich intensiv und tief, da mag es jetzt zum Teil gar nicht leiden.
Also Glück haben wir dich in der Runde. Ja. Du bist der Robert und ich ein bisschen im Dunkeln
tappen. Ich glaube schon, dass Mädchenfreundschaften in diesem Alter sich ganz anders funktionieren als Männer.
Aber der hat Schweizer noch.
Bubenfreundschaften, der von Staats, hat auch sehr wahrscheinlich Erfahrungen sammeln können.
Ich bin einmal 16.
Ich war einmal 16. Ich möchte jetzt aber noch, also eben, die zwei jungen Mädchen, die prallen aufeinander wie zwei Kometen, wahnsinnig energiegeladen. Es entsteht doch irgendwie ein Ungleichgewicht. Ich möchte jetzt doch nochmal auf die Jungs zu sprechen kommen. Simon, was sind das für Jungs?
Du, das sieht wirklich so, als der 0815 Jungs. Das sind Jungs, die schick angelegt sind, Markenkleider dran haben, Playstation daheim haben, auf coole Kerne stehen. Und so, so ein bisschen einfältige Typen, oder? So ein bisschen einfältige Typen, wo den Frauen nachschauen, die Frauen auch nachpfeifen, wo natürlich, wenn die schöne Hand ankommt, völlig aus dem Häuschen sind, und ein bisschen weit protzen und ein bisschen weit puffen und so ein bisschen das Macken gehabt, so ein bisschen aussehen. Ich sehe sich die Formen, wie die da die Strassen stolzieren und da ihre dicken Wege reinsteigen. Aber sicher aus Kreisen, wo Geld da ist, oder so ein bisschen verwöhnte, schöne Story, oder? Türkische.
Und Eva, hat sich die Hand dann da verschätzelt in einer von denen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die hat einfach gesehen, das ist meine Chance. Das sind jetzt Jungs, wo wenn einer von denen mich heiratet, dann habe ich eine Chance, um aus meiner Misere rauszukommen. Aber ich meine, es ist Strickmuster von der Mutter. Das ist genau das Verhalten von ihrer Mutter. Man sucht sich, man angelt sich einen möglichst reichen Mann. Dann kommt man ja über, wie man gut aussieht. Und dann muss man schauen, dass der einem aushält. Am besten ist eine Heirat. Dann hat man so ein bisschen ausgesorgt. Und das ist der Joker, der sie einsetzt. Und also die Karte setzt sie ein und die funktioniert nicht. Und sie ist überhaupt nicht verliebt in den. Sie ist allenfalls geschmeichelt dadurch, dass nicht irgendwelche so viele verlausten Typen auf sie stehen, sondern dass da quasi eben die, du hast das schön gesagt, die schöne Story, die tatsächlich Geld haben, dass die auch interessiert sind.
Ich denke, wir machen ein Stückchen Musik und kommen gleich wieder zurück in die Diskussion. Wir sind mit in der Diskussion über das Buch «Zwei Mädchen» von der Perihan Magdem. Es geht um zwei 16-jährige Mädchen, in der Pubertät. Die Pubertät rüttelt einen umeinander. Sie sind zwei sechzehnjährige Mädchen, die sich kennengelernt haben, magisch anziehend und 19 Tage miteinander verbringen in einem exzessiven, emotionsschwangeren Tragödie sozusagen. Und spitzt sich langsam die Geschichte zu. Also das heisst, zwei haben sich kennengelernt, sie nistet sich bei der Hand an daheim ein. Die Mutter ist nicht so glücklich darüber, aber toleriert irgendwie, dass jetzt die Beje auch noch da in der Wohnung rumlümmelt. Jetzt, das erste, also die eine Geschichte, die Zuspitzung ist ja, wo die Hand an mit den Jungs eigentlich übers Wochenende will, auf irgendwie ein Ferienhäuschen. Und die BE will eigentlich nicht mit und am liebsten hat die BE, dass die Hand dann bei ihr bleibt. Was passiert im Ferienhäuschen? Eva?
Ist das gut? Ich war nicht dabei. Es wird relativ wenig beschrieben über das Ferienhäuschen. Ich denke, da sind irgendwie 3-4 Jungs, haben ein paar Kisten Bier dabei, haben ihre Playstation dabei, blödet ein bisschen rum, tönt Playstation spielen bis am Morgen um 5 Uhr und ja, die Hand an, die ist schon seit Stunden im Bett und sie bei ihr per Zufall hat Zufall wollen, dass sie nicht allein ein Zimmer hat, sondern muss mit dem Erim, wie auch immer, mit dem Anführer da von dieser Gruppe das Zimmer teilen und der kommt dann am Morgen 5 Uhr, schlaft mit ihr. Und noch bevor sie wieder aufwacht, merkt sie, ja, das ist jetzt gerade nicht gewesen. Und sie geht dann wieder heim.
Ja, sie fragt ihn, ob er sie will heiraten. Sie fragt sie noch ganz konkret. Er sagt eigentlich, ja, du nein, Mädchen, das ist jetzt, man muss ja nicht gerade heiraten, wenn man miteinander ins Bett geht. Und sie
eigentlich... Ja, das ist der einzige Versuch gewesen, den sie gehabt hat. Sie hat genützt und ist voll auf die Nase gefallen.
Und geht eigentlich gerade wieder zurück zu ihrer Behe nach Hause. Also sie hat eigentlich 2 Tage bleiben, bleibt nur 1 Tag. Behe auf der anderen Seite,
ja, schmerzverzogen. Ja, sie ist total am Durchstarten und stirbt fast vor Sehnsucht und was ist die Hand an Furt ist und bei diesen Jungs ist und sie hat das in diesen 19 Tagen jetzt auch ernsthaft Alkoholproblem noch zu suchen da, also die Vater schafft dann schon am Morgen, tut sie da so an Schnapsflaschen nuckeln und alles ist hochdramatisch. Das ist, also überhaupt das Ganze ist so ein bisschen wie eine Soap und es gibt dann eine riesen Szene, wo dann die die Hand dann zurückkommt. Jetzt habe ich gerade ein Gedächtnis geschaut, die kommt zurück und
dann... Ja, also das kommt ja, es fällt ja in die Zeit, also wo die Hand dann in dem Häuschen ist, eskaliert ja dann auch der Konflikt zwischen der Mutter von der Hand an, also zwischen der Lehmann und der Bi. Also die Lehmann schiesst die Bi etwa dreimal zur Wohnung aus. Und sagt er, morgen bist du dann nicht mehr da. Und dann ist halt die Bi immer noch da. Und zwar hat sie das Gefühl gehabt, wenn sie genug Schlaftabletten nimmt, dann schlaft sie die zwei Tage durch. Und wird dann aber brutal geweckt und wird nochmal angeschrien, sie soll jetzt endlich aus dieser Wohnung verschwinden. Also, es wird immer dünner unter den Bi. Es ist wirklich, man sieht den Riss.
Und es ist ja schon von Anfang an eine ausweglose Situation. Und das Buch fängt ja auch an. Mir kommt der Fund von zwei Leichen mit über. Zwei jungen Typen. Im Laufe des Buchs hat man den starken Verdacht, dass es der Erim und der Burak ist. Und hat eine andere Sache, dass sein Bruder das Geld stillt, den Militärkopf. Sie wird dann nicht durchkommen, von daheim abholen. Irgendwann wird man sie finden. Die Hand an, tut das Studiengeld zurückfordern, hinter dem Rücken von der Mutter für den Kurs, oder? Es wird auch irgendwann auffliegen, was man weiss, es ist eine Zeitbombe, irgendeinmal geht das Ganze in die Luft und zerfetzt alles, die Freundschaft und die Situation und die ganze Luftblase, oder?
Und sie platzt, die Zeitbombe. Also
die platzt.
Kurz nachdem die Hand dann von dem Aufenthalt im Ferienhäuschen heimkommt,
platzt. Literweise Tränen und Blut und sehr dramatisch.
Genau, eine riesige Szene, das Bi hat einen Nervenzusammenbruch. Schlussendlich kommen sie die Mutter und den Brüder holen. Der Brüder rastet aus, schlägt sie, bedrängt sie. Und die Bi wird daheim eingesperrt. Du hast jetzt noch etwas gesagt wegen diesen Mörden.
Ja, wegen diesen Mörden. Das ist am Schluss ist das ungeklärt. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Es wird natürlich es wird total nahegelegt, dass eben die Bi eine Mörderin ist, weil sie tut sich in der Mitte des Buchhofs ein Skalpell, weil sie hat die Hand an. Ihre Augäpfel will sie schützen, sie tut es als Beschützerin, da braucht sie eine Waffe und sie spielt immer mit dem Skalpell rum. Und man weiss, dass bei diesen beiden jungen Männern, immer in schicken Markenkleider, gestorben sind, wir haben sogar eine Penisgrösse von denen, die steht auch noch. Denen ist die Kehle aufgeschnitten worden mit einem scharfen Gegenstand. Ja, was soll das, Eva, kannst du das erklären, du bist jetzt so die...
Ja, also in Sachen Mord bin ich aber leider nicht Expertin. Es sind ja drei Leichen sogar, die im Verlauf des Buches auftauchen. Es ist ja dreimal eine ganz skurrile Szene von denen. Da wird man wie so, das ist wie so ein kurzer Szenenwechsel in eine ganz andere Szenerie. Einmal sind es zwei Fischer, einmal ist es ein Vater mit seinem Bub und das dritte Mal sind es zwei Jogger, also es sind immer Szenen, wo auch irgendetwas schief läuft und die treffen dann auf so eine Leiche. Man hat keine Ahnung, wann dass die Leiche entstehen, also wann passiert bei diesen jungen Männern der Übertritt vom Leben im Tod, wer schlussendlich verantwortlich ist dafür, wie das die Bi, falls sie es dann gemacht hat, hätte sollen machen, wann, ganz am Schluss vom Buch. Also, was bringt, ich glaube, dass das soll wirklich die Fantasie vom Leser überlassen bleiben, wie es zu diesen drei toten Männern kommt.
Und vielleicht ist es die Fantasie schlussendlich einfach so eine Metapher für die Wut, die Bi hat und auch auf die Wut, auf die Männer und auf die patriarchalen Strukturen. Und das finde ich dann wiederum noch so interessant, oder? Also ihre Welt, wo man das Gefühl hat, das ist wahrscheinlich bei der Frau aus unserer Sicht ein bisschen unterdrückt, oder? So ein Mädchen, das einfach rabiatisch und rebelliert und mit einem Skalpell in der Hand.
Aber wissen Sie nicht, ob es Bi gemacht hat? Also, wir können schon eigentlich als Kritikpunkt an die Zwischengeschichten so, sind sehr einfach mal reingestreut, um so ein bisschen Stimmung zu machen, aber an und für sich haben sie absolut keinen Zusammenhang mit der Story. Das ist, habe ich jetzt auch so ein bisschen komisch gefunden. Also, für mich passt jetzt auch nicht so ganz da drin.
Es ist ja noch wunderbar, dass verfilmt ist worden, oder?
Das ist okay.
Ja, ja, es ist verfilmt worden und es hat sich wirklich sehr spannend und dass man auch ein bisschen, was der Regisseur an dieser Geschichte spannend gefunden hat. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass gewisse, gerade so die Mordszenen noch so können, noch so ein bisschen mehr in die Fantasie, also die Fantasie und die Gefühle in die Welt hineingeht, wo wirklich noch so effektvoll könnte wirken. Aber im Buch wirken sie einfach ein bisschen ein Fremdkörper.
Ja, man wird verdachtlos, dass es schon einen Grund hat, warum die drei kurzen Sequenzen eingestreut sind und auch, warum da rundum die Leute doch noch kurz vorgestellt werden. Also die kurzen Szenen, wo der Skiwerfer drauf kommt, in dem Zusammenhang mit der Leiche, die gefunden wird, und die Leute, die man noch nie mehr etwas davon gehört, also da passiert wie so ein Mini-Schicksal, so mini Lebensgeschichte laufen da an einem vorbei. Also der Fischer, der eigentlich sowieso keinen Bock hat, um zu fischen und sich eigentlich noch halb darauf freut, dass jetzt wegen dieser Leiche seinen Arbeitstag zu den Fugen ausgeratet. Oder das Paar, das heiraten wollte, wo aber nachdem sie die Leiche gefunden haben, beide wissen, aus unserer Beziehung kann nichts mehr werden, das kann irgendwie nicht mehr weitergehen so. Das ist noch verbannt, oder? Anstatt dass einem das zusammenschweißt, wissen die beide, wir können nicht mehr, ich will keine gemeinsame Zukunft mehr haben.
Das stimmt. Also, sie hat ein gutes Gespür über spannende Situationen und spannende Konflikte. Und damit eben so, du hast ja vorhin gesagt, Eva, in der Pause, wo wir Musik gehört haben, je länger es mir eben umso mehr gefällt dir das Buch. Das Thema an sich, das ist ja hochinteressant, oder? Ich habe einfach gar mit der Umsetzung.
Genau, wir kommen eigentlich so in die Schlussrunde rein von diesem Buch. Simon, weiterempfehlen.
Nein, überhaupt nicht.
Oder Flop?
Ja, es war ein totaler Flop gewesen. Nein, also ich habe wirklich, also das Schöne ist, dass jetzt in der Diskussion ist wirklich das ein bisschen aufgefangen worden und hat wirklich noch so gewisse, wirklich gezeigt, die Konflikte und die Konstruktion und was da an Inhalt drinnen ist sehr spannend. Ich mit dieser Umsetzung ungeheuer Mühe gehabt, mit dem wahnsinnig Schrillen, mit den drei, vier, fünf Wortsätzen, mit den Tränen und der riesen Dramatik, das hat mich einfach, also ist gar nicht mein Fall gewesen. Und so immer einfach auf hochtourig, oder? Irgendwie wie wenn man so ein Messer schleift und einen eckligen Klang kommt und der zirrende Auftreibt, das hat das ganze Buch durchgezogen und das ist mir echt auf den Wecker gegangen. Gut, ich kann sagen, dass im Nachhinein sind die Bücher die besten, aber bei dem passiert mir das nicht.
Ja, also ich denke, es braucht unbedingt eine Diskussion nachher, wenn man das Buch will lesen. Es ist so eine Hassliebe mit dem Buch. Also es ist mir wirklich während dem ganzen Buch, einerseits habe ich mich zu gewissen Passagen oder zu gewissen Zeiten durchquält und habe gefunden, bitte, ich weiß, es geht schlecht aus, aber lass es wenigstens jetzt dann gerade mal ausgehen, dann ist es vorbei. Und auf die andere Seite finde ich schon noch einen Sog. Also das irre Hirn, die irre Gedanken von einem Teenager. Also ich meine, sorry, wie viele Bücher haben wir schon gelesen, wo die Leute irgendwie im Drogenrausch oder sonst wie komische Sachen machen. Ich finde es jetzt eigentlich sympathischer, wenn das Hormon mit einem macht.
Eben ein Buch, sehr überspitzt, es hat sehr was soapmäßig theatralisches. Es ist wirr, es ist grotesk. Es lässt sich manchmal nicht fassen. Ich habe schon in der Einleitung geschrieben, manchmal würde man dann gerne so ein Antidepressiva hinterschmeissen, um weiterlesen bei diesem Buch. Ich würde es jetzt jemandem empfehlen, wo ich glaube kein Teenager.
Nein, aber wer will schon etwas selber lesen? Also,
genau.
Eine Mutter, die findet, ich kann meine Tochter überhaupt nicht verstehen, der geht doch so gut, das geht in dieser Innen vor, oder? Das könnte man, wobei sie wäre auch erbleichen und wäre total verängstigt, oder?
Genau.
Was für riesen Abgründe, ich habe das auch nicht gewusst, das liegt bei mir schon recht weit zurück.
Jetzt hören wir ein Stück Musik und kommen zu unserem zweiten Buch vom Abend.